Die Radio Wissen. Update.
Tausche Flüchtling gegen Flüchtling. Das ist der Kern des Abkommens, das die EU morgen mit der Türkei beschließen will. Mit einer Türkei, in der es gerade ziemlich brodelt. Damit beginnt unser Update. Ich bin Anneke Schäfer.
Update.
In Brüssel sitzen die EU-Regierungschefs zusammen und beraten, wie weit sie gehen können. Die Türkei soll helfen, die Flüchtlingskrise zu lösen, doch dafür will sie einiges haben. Geld, Fortschritte Richtung EU-Beitritt, Visaerleichterungen. Nicht alle wollen der Türkei so viel geben. Die österreichische Außenministerin Johanna Mikl-Leitner formuliert es so.
Natürlich müssen wir mit der Türkei zusammenarbeiten, aber nicht um jeden Preis.
Und der Preis könnte hoch sein. Das Hauptproblem ist für viele, dass die EU sich abhängig macht. Und zwar von einem Land, in dem sich gerade täglich neue Probleme auftun. Die SPD-Europaabgeordnete Birgit Zippel.
Der Friedensprozess mit den Kurden wurde beendet. Anwälte und Journalisten können nicht frei arbeiten. Medien werden okkupiert. Und nach China ist die Türkei das Land mit den meisten inhaftierten Journalisten.
Ein Problem der Türkei ist auch die Sicherheitslage. Heute hat der deutsche Außenminister die Botschaft in Ankara schließen lassen, sowie deutsche Schulen und ein Konsulat in Istanbul.
Gestern Abend erreichten unsere Sicherheitsbehörden einige sehr konkrete und deshalb sehr ernstzunehmende Hinweise, dass terroristische Attentate gegen unsere deutschen Vertretungen innerhalb der Türkei vorbereitet seien.
Frank-Walter Steinmeier empfiehlt unbedingt, die Reisehinweise des Auswärtigen Amts zu lesen, wenn man in die Türkei reisen will. Dort steht schon, dass man landesweit mit Anschlägen rechnen muss. Die Angst ist also groß, spätestens seitdem am Sonntag bei einem Anschlag in Ankara viele Menschen getötet wurden. Dazu hat sich heute die kleinere Kurdenorganisation TAK bekannt, die aus der verbotenen PKK hervorgegangen ist. Dass sich kurdische Extremisten jetzt mit Anschlägen auch gegen deutsche Einrichtungen richten könnten, hält unser Korrespondent Reinhard Baumgarten nicht für unwahrscheinlich.
Es gibt Gerüchte, dass es in radikal-kurdischen Kreisen eine große Unzufriedenheit, vor allem mit der Politik von Frau Merkel, gibt in Sachen Flüchtlingsabkommen einerseits und Wegschauen, was die Lage in den Kurdengebieten, was die bürgerkriegsähnlichen Zustände in Südostanatolien betrifft, zu tun haben.
Die türkische Regierung geht zurzeit mit aller Härte gegen kurdische Gruppierungen vor. Dabei gibt es immer wieder zivile Opfer. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat gestern gesagt, dass er demokratische Werte jetzt dem Kampf gegen den Terrorismus unterordnen will und Terroristen mit der Eisenfaust bekämpfen wird. Kann man mit einer solchen Türkei einen Deal machen? Vertreter der UNO und auch der Ministerpräsident von Luxemburg haben nicht nur moralische, sondern auch rechtliche Bedenken gegen das Abkommen. Die Frage ist, ob die EU überhaupt Flüchtlinge massenhaft in die Türkei abschieben darf. EU-Kommissionsvize Frans Timmermans sagt,
case of each person needs to be assessed individually.
Der Fall eines jeden Einzelnen muss überprüft werden, sagt er. Dafür müssten Blitzverfahren angewendet werden, denn der Plan ist, die Türkei nimmt alle illegal eingereisten Flüchtlinge aus Griechenland zurück. Dafür soll die EU Syrer aufnehmen, die schon in türkischen Lagern leben. Die Türkei würde praktisch zu unserem Türsteher. Bis morgen früh sollte sich zeigen, wie weit die EU dafür geht.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der Türkei-Deal, über den heute auf dem EU-Gipfel verhandelt wird, ist auch Thema im Netz. Defender 411 schreibt auf tagesschau.de, wer mit dem Teufel Deals macht, darf sich nicht wundern, wenn er zum Ziel wird. Terror ist abscheulich und abstoßend, aber Staatsterror à la Erdogan ist es ebenso. Jeder, der mit der Türkei Geschäfte macht, verliert an Sympathie. Ist halt so. Etwas differenzierter sieht das Jan Reiter bei Zeit.de. Es ist richtig, mit der Türkei ein Rücknahmeabkommen zu vereinbaren. Es ist falsch, dies nur als alleinige Maßnahme zu machen. Innereuropäische Grenzkontrollen sind ebenso wichtig. Erdogan ist ein unzuverlässiger, autoritärer und manchmal bösartiger Herrscher. M. Aurelius empfindet die Suche nach Lösungen als ein unwürdiges Geschacher. Da werden Menschenrechte mit Visafreiheit, Geld und EU-Mitgliedschaft verrechnet. Auf der Strecke bleiben nicht nur die eigentlich betroffenen Menschen, sondern vor allen Dingen eine rationale und wertorientierte Politik. Das meint auch Vivian Katt bei Twitter. Moral ist nichts Abstraktes. Man kann sie in Euro und Cent messen. Das gilt auch beim Flüchtlingskauf bei der Türkei. Erik Hoffmann ist überzeugt, die Türkei scheint ihre aktuelle Position zur EU mehr und mehr dazu zu nutzen, die Demokratie abzuschaffen. Werner Truckenbrot schaut bei Facebook auf den EU-Gipfel insgesamt und ist skeptisch. Eine europäische Lösung ist, was sich Deutschland darunter vorstellt. Andere Länder haben andere Lösungen. Und nur weil Deutschland so denkt, wie es denkt, muss es noch lange nicht die richtige Lösung sein.
Was sonst noch wichtig war?
Im Prozess um den Brandanschlag von Salzhemmendorf haben die Täter lange Gefängnisstrafen bekommen. Letztes Jahr im Sommer hatte einer von ihnen einen Molotow-Cocktail auf eine Flüchtlingsunterkunft in dem Dorf in Niedersachsen geworfen. Der Brandsatz flog durchs Fenster in die Wohnung einer Familie aus Simbabwe. Nur durch Glück wurde niemand verletzt. Im Nebenraum schliefen die Mutter und ihre Kinder. Vor dem Landgericht Hannover ist der Haupttäter jetzt wegen versuchten Mordes und Brandstiftung zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Komplize muss für 7 Jahre in Haft, eine weitere Helferin für 4,5 Jahre. Staatsanwältin Katrin Söfka.
Im Großen und Ganzen entspricht das auch unserer Bewertung. Und es ist, denke ich, auch heute ein deutliches Signal gesetzt worden mit diesem Urteil für die Zukunft und vielleicht auch als Warnung für andere, die ähnlich denken wie die Angeklagten.
Die drei hatten die Tat gestanden und argumentiert, dass sie betrunken waren. Einer ihrer Anwälte, Roman von Alvensleben, erklärt die Tat so.
Ich will das nicht dadurch entschuldigen, aber wir haben zurzeit ein Problem, was die Frage der Flüchtlingszuströme betrifft. Die Politik versucht, das Problem zu lösen. Es landet bei den Bürgern, es landet in den Dörfern und die wissen vielleicht auch nicht genau, wie sie damit umgehen sollen. Und dann kommen solche Taten dabei raus.
Der Vorsitzende Richter betonte dagegen, dass die Verurteilten ein rechtsradikales Weltbild haben und aus Fremdenfeindlichkeit handelten. Gerichtssprecher Stefan Loheit.
Der Vorsitzende hat unter Bezugnahme auf ein Sinnbild, das ein Verteidiger in seinem Plädoyer verwendet hat, ausgeführt, dass die Kammer keinen Zweifel daran hat, dass wenn man all das Gedankengut, das den Angeklagten hier nachgewiesen werden konnte, in einen Topf rührt, letztlich eine Suppe herauskommt, die so wortwörtlich die Fratze des Nationalsozialismus zeigt.
Deutschland hat letztes Jahr wieder etwas mehr klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen, obwohl die Politik sich ja um mehr Umwelt- und Klimaschutz bemüht. Nach einer Prognose des Umweltbundesamts ist der Ausstoß 2015 um 0,7% gestiegen im Vergleich zum Jahr davor auf insgesamt gut 908 Millionen Tonnen CO2 und andere Treibhausgase. Umweltministerin Barbara Hendricks bezeichnete das als schlechte Nachrichten für den Klimaschutz. Sie kritisiert, dass immer noch zu viel Strom mit Kohle produziert wird. Das soll nächstes Jahr besser werden, wenn erste Braunkohlekraftwerke vom Netz gehen. Der Anstieg bei den Treibhausgasen dieses Jahr liegt laut Hendricks auch daran, dass im Winter mehr geheizt wurde. Im Vergleich zu den 90er Jahren stößt Deutschland inzwischen deutlich weniger CO2 aus. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen den grünen Politiker Volker Beck, weil er mit Drogen erwischt wurde. Dafür musste erst Becks Schutz vor Strafverfolgung als Bundestagsabgeordneter aufgehoben werden. Im ersten Versuch war das wegen formaler Fehler gescheitert. Ob auch Anklage erhoben wird, ist offen, erklärt der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft Martin Steltner.
Das ist ein ganz normales Ermittlungsverfahren jetzt. Da kann ich überhaupt nicht voraussagen, wie das weitergeht. Da müssen wir einfach abwarten, was die nächsten Schritte sind. Und da können wir auch nicht spekulieren.
Die Polizei hatte Beck mit 0,6 Gramm eines verbotenen Rauschmittels erwischt. Es soll Crystal Meth gewesen sein. Nachdem die Vorwürfe bekannt geworden waren, stellte Beck seine Fraktionsämter zur Verfügung, aber nicht sein Bundestagsmandat.
Was noch wichtig wird.
Morgen findet in der UEFA-Zentrale in Nyon in der Schweiz die Auslosung des Viertelfinals der Champions League statt. Der FC Bayern könnte auf Titelverteidiger FC Barcelona, Real Madrid oder Pep Guardiolas künftigen Club Manchester City treffen. Auch ein deutscher Vergleich mit dem VfL Wolfsburg wäre möglich. Daneben haben sich noch Benfica Lissabon und Paris Saint-Germain für die Runde der letzten 8 qualifiziert.
Und sonst in der Welt?
Der frühere brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wird erstmal doch kein Minister. Ein Bundesrichter hat die Amtseinführung mit einer einstweiligen Verfügung gestoppt, weil Lula sich als Regierungsmitglied der Strafverfolgung entziehen könnte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Geldwäsche und Korruption. In dem Verfahren geht es um eine Affäre um den staatlichen brasilianischen Ölkonzern Petrobras. Gegen die Einsetzung von Lula hatten gestern spontan tausende Menschen vor dem Präsidentenpalast in Brasilia demonstriert. Sie verlangten auch den Rücktritt von Staatschefin Dilma Rousseff. Der Präsidentin wird schon seit längerem vorgeworfen, dass sie ihren Vorgänger Lula schützen will und dafür Korruptionsermittlungen behindert. Am Wochenende hatten deswegen 3 Millionen Brasilianer demonstriert. Rousseff und Lula bestreiten die Vorwürfe. Ist die Regierung von Südafrika nur die Marionette eines mächtigen Familienclans? Darum wird in dem Land gerade heftig gestritten. Ausgelöst wurde die Auseinandersetzung vom stellvertretenden Finanzminister Mkebisi Jonas. Der hatte gestern öffentlich gemacht, dass ihm 2015 der Posten als Finanzminister angeboten wurde. Und zwar von einem der Gupta-Brüder. Die Familie Gupta kommt aus Indien. Sie hat seit den 90er Jahren in Südafrika ein Vermögen gemacht mit Elektronik und Rohstoffen. Ihr wird eine große Nähe zu Südafrikas Regierungschef Jacob Zuma und dessen Familie nachgesagt. Zumas Frau und sein Sohn haben leitende Positionen in den Unternehmen der Guptas. Mittlerweile haben sich auch andere Parlamentarier gemeldet und gesagt, dass ihnen von den Guptas Regierungsposten angeboten wurden. Jacob Zuma hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Er müsse sich bei niemandem dafür rechtfertigen, welche Minister er ein- oder absetzt. Das Thema wird seine Regierungspartei, den ANC, aber weiter beschäftigen. Am Wochenende ist ein Parteitag angesetzt. Da sollen die Guptas auch zur Sprache kommen. Der US-Vergnügungsparkbetreiber SeaWorld knickt ein. Das Unternehmen hat sein Zuchtprogramm für Orcas beendet und will auch keine neuen Orcas aus anderen Programmen oder der freien Wildbahn mehr aufnehmen. Die Orcas, die jetzt noch in den SeaWorld-Aquarien leben, sollen auch die letzten sein. Mit der Ankündigung reagiert das Unternehmen auf eine erfolgreiche Kampagne der Tierschutzorganisation PETA. PETA hatte SeaWorld schon seit längerem vorgeworfen, Orcas unter qualvollen Bedingungen zu halten, um die Tiere für Shows abzurichten. Ein Dokumentarfilm darüber erschien vor 3 Jahren. Danach gingen die Besucherzahlen deutlich zurück. Die Aktien des Unternehmens sanken um 11%. Der Aquarienbetreiber hatte sich lange gegen die Vorwürfe gewehrt. Unter anderem musste er letzten Monat zugeben, dass er versucht hatte, eigene Mitarbeiter bei PETA einzuschleusen, um die Tierschützer zu Straftaten anzustiften.
Wissensnachrichten. In den USA halten die Präsidentschaftsbewerber gerade viele Reden. Und Forscher fällen da ein hartes Urteil. Das, was Clinton und Trump da sagen, das ist so anspruchsvoll wie die Rede von Mittelstufenschülern. Anne Tepper aus den Wissensnachrichten. Was ist da dran an dem Urteil?
Ich würde sagen, wir können ja selbst mal erstmal reinhören in solche Reden.
Our Commander-in-Chief has to be able to defend our country, not embarrass it.
I'm just telling them. So if they come, that's great. And if I lose, I guess they're staying. But if I win, they're going back. And I know a lot of people would say, oh, that's not nice.
Also Donald Trump und Hillary Clinton, das klingt wirklich nicht so komplex. Die Forscher haben sich solche Reden angehört, auch von den 3 anderen Bewerbern, Bernie Sanders, Ted Cruz und Marco Rubio. Und da haben sie genauer sich angehört, was da gesprochen wurde und analysiert. Einmal die Wörter, die gebraucht wurden und einmal, wie komplex die Satzstrukturen waren. Also zum Beispiel, ob viele Nebensätze vorkommen.
Und diese ganzen Strukturen, die waren bei Clinton und Trump also nicht so komplex. Wer war denn besser oder schlechter?
Also Hillary Clinton liegt in der Analyse der Forscher bei der Wortwahl ein bisschen weiter vorne, so auf dem Stand von einer 8-Klässlerin. Trump spricht eher wie ein 6-Klässler. Das geht deutlich besser. Ronald Reagan und Barack Obama sind da zum Vergleich herangezogen worden. Und die hatten ein Niveau von immerhin mindestens 10. Klasse. Und auch Bernie Sanders und Marco Rubio liegen da ungefähr. Was die Grammatik angeht, liegen die aktuellen Bewerber aber alle bei Klasse 8 oder tiefer.
Also Erwachsene, die sprechen wie 6-Klässler, das klingt ja schon ziemlich vernichtend. Wieso reden die Bewerber überhaupt so schlecht?
Naja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Vielleicht passen sie ihre Reden auch speziell ihrem Publikum an. Die Forscher haben sich da nämlich auch nochmal einzeln die Reden genauer angeschaut und festgestellt, dass vor allem Clinton und Trump ihr Niveau verändern von Rede zu Rede und zwar ziemlich stark. Also das würde dazu passen und das wäre ziemlich klug eigentlich.
Und klug ist es auch, sich im Supermarkt für möglichst gelbe Nudeln zu entscheiden, aus deutschem Hartweizengrieß. Das raten Forscher der Uni Stuttgart-Hohenheim und der Uni Jena. Wieso?
Die haben festgestellt, dass der Weizen, der in Deutschland für Nudeln angebaut wird, besonders viele Carotinoide enthält, nämlich doppelt so viel wie zum Beispiel Nudeln aus Italien. Und diese Carotinoide, die gelten als sehr gut für die Sehkraft und sie verleihen den Nudeln auch ihre kräftige gelbe Farbe. Das hatte die Züchter eigentlich interessiert, denn wir Verbraucher essen auch lieber gelbere Nudeln.
Also mehr deutsche Nudeln essen? Ich mag ja die italienischen eigentlich ganz gerne.
Ja, die Forscher sagen vor allem, es wäre aber gut, wenn von diesen Weizen aus Deutschland mehr angebaut würde. Im Moment sind es 20.000 Hektar. Das ist ihnen zufolge aber nur ein Drittel von dem, was für Nudeln gebraucht wird. Der Rest muss dann aus dem Ausland gekauft werden.
Und zum Schluss schauen wir in die Luft nach London. Da fliegen Tauben jetzt in einer besonderen Mission.
Und die gehen da auf Luftpatrouille, ausgestattet mit GPS-Sendern und Sensoren. Und während sie da so durch die Luft fliegen, messen sie ständig den Gehalt von Ozon, Stickstoffdioxid und Feinstaubpartikeln. In London ist nämlich gerade die Belastung mit Stickstoffdioxid so hoch wie in keiner anderen europäischen Großstadt. Ausgedacht hat sich das aber ein französisches Unternehmen. Und das will jetzt auch die Londoner selbst auf die Straße schicken. 100 Bürger sollen dazu spezielle Messgeräte bekommen.
Danke, Anne. Wetter. Am Abend ziehen im Norden Wolken auf. Über dem Rest des Landes bleibt der Himmel klar. Die Temperaturen sinken nachts auf 2 Grad im Norden und bis zu minus 4 Grad in der Mitte und im Süden. Morgen bleiben die Wolken im Norden erstmal hängen, bei höchstens 7 Grad. Sonst gibt es Sonne bei bis zu 15 Grad. Am Wochenende wird es dann über ganz Deutschland grau und kühler.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.